Willkommen beim Report Podcast. Mein Name ist Susanne Schnabel. In den nächsten Minuten hören Sie ein erstes ausführliches Interview mit Innenminister Karl Nehammer, ein Jahr nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt, bei dem 4 Menschen getötet und 20 weitere verletzt wurden. Nach wie vor stellt sich die Frage, hätte der Anschlag verhindert werden können? Denn klar ist mittlerweile, so professionell, so schnell die Einsatzkräfte während des Terroranschlages agierten, so fehlerhaft war die Arbeit der Behörden im Vorfeld. Wer trägt dafür die Verantwortung? Welche Konsequenzen werden daraus gezogen? Und welche politischen Lehren, damit Österreich sicherer wird? Das habe ich Innenminister Nehammer im Reportstudio gefragt. Herr Minister, Ihre Gedanken, sagen Sie, sind heute ganz besonders bei den Opfern und ihren Familien. Trotzdem sagen diese, die Hinterbliebenen, sie sind im Stich gelassen worden von der Regierung, weil die Hilfe kam zu spät, zu bürokratisch und, wir haben es gerade gehört, die Regierung habe auch zu wenig einfühlsam reagiert. Das kommt immer wieder. Würden Sie aus heutiger Sicht etwas anders machen, anders handeln?
Na, zum einen habe ich vollstes Verständnis dafür, dass gerade die Angehörigen, auch vor allem der Mordopfer, ganz besonders emotional betroffen sind. Und wir wissen ja jetzt mittlerweile auch, dass viele, die verletzt worden sind, bis heute versuchen, ihre Wunden zu heilen. Das heißt, in so einer Situation ist die Betroffenheit kaum nachvollziehbar, gerade auch für die Angehörigen der Mordopfer, wenn man seine Angehörigen verliert. Ich habe selber 2 Kinder und kann mir gar nicht den Schmerz vorstellen, den sie erleiden. Das, was gelungen ist jetzt in dieser Frage der Entschädigungszahlungen, ist, dass der Finanzminister, der Sozialminister gemeinsam mit dem Anwalt der Republik, dem Präsidenten der Finanzprokuratur, eine Lösung gefunden hat, um diese Opferentschädigung zum ersten Mal in der Republik deutlich zu erhöhen, um eben genau den Menschen zu zeigen, dass sie eben nicht alleine gelassen werden.
Aber das kam sehr spät, also erst jetzt im September. Das Geld ist auch noch nicht ausgezahlt. Morgen gibt es dazu die erste Sitzung. Und die Frage ist, was lernen wir daraus? Was lernen Sie daraus? Muss die Hilfe künftig rascher, unbürokratischer funktionieren? Braucht es eine Änderung des Verbrechensopfergesetzes?
Ja, man sieht, dass der Fonds jetzt da, glaube ich, eine ganz wichtige Pionierarbeit leistet in der Entschädigung der Opfer. Es ist ja auch das Neuland, das wir hier gemeinsam betreten. Und jetzt einmal steht die Hilfe für die Betroffenen im Vordergrund. Und ja, Sie haben völlig recht, aus meiner Sicht sind daraus auch wichtige Ableitungen für die Zukunft zu treffen.
Welche?
Dass der Fonds eben zeigt, dass es notwendig ist, Menschen in dieser Situation zu helfen. Es ist eben auch möglich, so einen Fonds einzurichten. Jetzt, nachdem der Fonds dann abgewickelt wird, muss ein Evaluierungsprozess eintreten und dann eben muss man Nachschau halten, was muss man noch besser machen, was muss man unter Umständen aber auch noch verändern.
Gesetzesänderungen schließen Sie demnach nicht aus?
Ich glaube, in so einem Prozess, in dem wir uns gerade befinden, wo wir eben auch mit dieser Entschädigung Neuland betreten, wäre es jetzt falsch, im Vorhinein etwas auszuschließen. Entscheidend ist, dass der Fonds jetzt seine Arbeit aufnimmt, dass die Entschädigungszahlungen vor allem für die Opfer auch tatsächlich laufen.
Was den Hinterbliebenen, den Angehörigen weiterhin schmerzlich fehlt und manche sind auch hörbar wütend, ist es ganz einfach eine Entschuldigung der Regierung, auch von Ihnen, für die bisher bekannten Versäumnisse und Fehler der Behörden.
Also auch da wieder aus der Sicht der Betroffenen die Emotion, total verständlich. Die Regierung und auch ich selbst als Innenminister noch in der Terrornacht selbst habe sofort mein Mitgefühl und meine Anteilnahme ausgedrückt. Weil, wie gesagt, der Schmerz, den all diejenigen erfahren haben, die entweder Angehörige verloren haben oder selbst verletzt worden sind, unermesslich sein muss. Davon zu trennen ist aus meiner Sicht aber, dass es für mich einen ganz klaren Schuldigen an den Morden gibt und an den Verletzungen, und das ist der Terrorist. Und ich halte es auch für wesentlich, dass man den Terroristen und Mörder nicht sozusagen hier verharmlost in seinem Tun und das in Frage stellt. Schuldig ist der Terrorist und all diejenigen, die ihn bei der Straftat auch unterstützt haben.
Das ist ganz klar. Der Terrorist ist tot. Aber mittlerweile ist evident, es gab im Vorfeld massive Versäumnisse, schwarz auf weiß nachzulesen, um den Täter rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen. Und alles, was sich diese Menschen wünschen, ist eine offensichtlich einfache Entschuldigung.
Aber da muss ich jetzt auch auf der Frau Professor Zerbes verweisen, die Sie schon im Beitrag erwähnt haben. Wir haben ja nicht einmal innerhalb von 48 Stunden diese Untersuchungskommission eingerichtet, übrigens Innenministerium gemeinsam mit dem Justizministerium, weil es uns gemeinsam wichtig war, Fehler und Schwächen schonungslos sofort aufzuzeigen und aus diesen Fehlern auch zu lernen für die Zukunft. Die Kommission hat gearbeitet, einen sehr detaillierten und auch aus meiner Sicht klaren Bericht vorgelegt. Und aber auch hier kommt schon noch eines klar heraus. Also es gibt viel zu tun, das wir auch getan haben aus meiner Sicht bis jetzt. Wir haben den Verfassungsschutz neu geordnet, wir haben die schnellen Reaktionskräfte eingerichtet. und darüber hinaus stellt aber auch die Vorsitzende dieser Kommission fest, es gibt kein Einzelverfehlen, das für den Terroranschlag kausal ist. Das ist deshalb so wichtig, weil es geht hier auch immer in den jeweiligen Behörden um Polizistinnen und Polizisten, die ihren Dienst tun und mit so einem Vorwurf auch schwer zu tragen hätten. Und die Kommission hat ganz klar festgestellt, die Verfehlungen an sich haben stattgefunden, aber keine dieser Verfehlungen ist kausal für den Terroranschlag.
Naja, aber mit diesem Wissensstand, den Sie jetzt haben, durch diesen Bericht, und das ist ein vernichtendes Urteil, Sie spricht von Systemversagen, wäre es möglich gewesen, diesen Täter vorzeitig aus dem Verkehr, rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen?
Da bleibe ich auch wieder bei der Vorsitzenden der Kommission. Sie hat das so beschrieben, dass sie in ihrem Bericht festgelegt hat, es wäre möglich gewesen, das Risiko zu reduzieren, aber das Risiko auszuschließen, nein. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir haben gesehen, wo müssen wir besser werden? Deswegen war ja diese Klarheit in diesem Bericht so wichtig. Wo hat es tatsächlich Verfehlungen gegeben? Denen ist auch nachgegangen worden. Und nochmals, ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir in der Vorwärtsbewegung der Sicherheitspolitik uns befinden, wenn wir sagen, wir haben den Verfassungsschutz jetzt neu geordnet mit einer großen Zustimmung im Parlament, genauso wie wir jetzt auch die schnellen Reaktionskräfte aufgestellt haben.
Dazu kommen wir. Aufarbeiten bzw. schlussendlich klären wird nun ein Gericht müssen, nämlich ob diese Tat, dieses Attentat verhindern zu gewesen wäre. Denn es gibt eine Amtshaftungsklage, aber da gibt es ja noch die politische Verantwortung, Herr Minister. Und die liegt ja zweifelsohne bei Ihnen und Ihrem Haus. Wer übernimmt denn die? Nach diesen vielen Versäumnissen, ich kann sie gerne noch einmal aufzählen, der Täter war polizeibekannt, er war inhaftiert. Er hat sich wissentlich mit anderen Dschihadisten nicht nur getroffen, er hat sie in seiner Wohnung beherbergt und es gab eine Warnung aus der Slowakei, dass er versucht hat, dort Munition zu kaufen. All das blieb folgenlos. Irgendwer muss ja Verantwortung dafür übernehmen.
Ja, aus meiner Sicht, und das habe ich auch damals schon klargestellt, weil erinnern Sie sich, das Thema ist immer wieder auch gerade von der Opposition gespielt worden. Ich glaube, ich habe auch heute wieder eine Rücktrittsaufforderung bekommen von Seiten der SPÖ.
Haben Sie jemals über Rücktritt nachgedacht?
Wenn Sie meine Interviews damals und meine Stellungnahmen anschauen, war von vornherein eins klar, mein Selbstverständnis ist ein anderes. Ich war zu diesem Zeitpunkt 10 Monate Innenminister der Republik. Wir sind in eine ganz schwierige Situation gekommen. Die Polizei hat vor Ort den Einsatz herausragend erledigt, indem der Täter innerhalb von 9 Minuten eliminiert worden ist. Es sind Fehler und Probleme aufgetaucht. Und mein politisches Verständnis ist, nicht wegzulaufen. Ich bin auch überhaupt nicht so geprägt oder erzogen worden. Ganz im Gegenteil, politische Verantwortung heißt, Fehler erkennen dort, wo sie passiert sind und dafür sorgen, dass das Risiko eines neuen Anschlages bestmöglich reduziert wird. Das erreichen wir durch, wie gesagt, die Neuaufstellung des Verfassungsschutzes und auch durch viele einzelne polizeiliche Maßnahmen, wie auch dem großen Projekt der schnellen Reaktionskräfte.
Und das bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen. Und die sieht nun Professor Zerbes abgeschoben. Denn eine Folge ist ja, es wird ermittelt wegen Amtsmissbrauch gegen 2 Beamte des Landesamtes in Wien für Terrorismusbekämpfung. Und sie sagt, es trifft hier die unteren Etagen zu Unrecht, denn in den oberen Etagen, also dort, wo ihr Führungsstab sitzt, dort, wo Sie sind, das muss man auch ganz offensichtlich sagen, Einschätzungen bzw. Entscheidungen getroffen worden, Personal zu binden für eine, jetzt wissen wir es, rechtswidrige Razzia gegen die Muslimbrüderschaft. Hat man da einfach nicht ein völlig falsches Bild davon gehabt, von wem tatsächlich in diesem Land für die Bevölkerung eine unmittelbare Gefahr ausgeht?
Ich glaube, da müssen wir jetzt vorsichtig sein, weil jetzt schon einige Themen damit vermischt.
Es geht ganz klar darum, ich kann es auch noch einmal konkretisieren. Beamte waren ja für diese Observierung, für die Razzia abgestellt. Und das geht aus vielen Ermittlungsakten hervor. Das Personal, abgesehen von der Kommunikation, hat offenbar für diese eine Gruppe auch gefehlt.
Also auch da wieder ist es auseinanderzuhalten. Das eine ist, dass wir sehen, dass die Fehler, die passiert sind im Vorfeld bei den Ermittlungen durch den Zerbes-Kommissionsbericht, ganz klar aufgelistet worden sind. Und daraus ableitend gibt es dann einen Bericht an die Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft prüft jetzt gerade das Verfahren gegen diese 2 Beamten, von denen sie gesprochen hat. Das ist ein juristischer Prozess sozusagen, der da gerade läuft, den die Staatsanwaltschaft führt. Das ist das eine. Das andere ist, die Ermittlungen gegen die Muslimbruderschaft, die beiden Fälle miteinander zu vermischen, das halte ich für falsch. Warum?
Das geht, darum geht es auch gar nicht.
Sie haben es gerade angeführt. Sie haben gesagt, einerseits haben Sie vorher gesagt, und da muss ich Sie korrigieren, die Hausdurchsuchungen waren rechtswidrig. Das stimmt nicht. Es gab ja eine Vielzahl von Hausdurchsuchungen und Sie sprechen jetzt von Einzelfallentscheidungen, wo festgestellt worden ist, dass die Hausdurchsuchung rechtswidrig gewesen sei. Darüber hinaus müssen Sie dazu sagen, dass Hausdurchsuchungen nicht von der Polizei angeordnet oder durchgeführt werden, sondern das Verfahren der Staatsanwaltschaft sind, wo ein Richter prüft, ob es zulässig ist. Das kennen Sie, deswegen fehlt das jetzt in Ihrer Darstellung, wenn Sie sagen, dass die Hausdurchsuchungen an sich rechtswidrig waren und alle Hausdurchsuchungen rechtswidrig sind. Und eines möchte ich schon klar sagen. gerade der islamistische Terror hat in Österreich gezeigt, wir haben eine evidente Bedrohung durch Islamisten. Wir haben eine evidente Bedrohung weltweit von der Muslimbruderschaft. Das ist ja keine Erfindung Österreichs, das wäre ja völlig übertrieben. Sondern man muss festhalten, dass die Muslimbruderschaft versucht, die Gesellschaft zu infiltrieren und damit einen Gottesstaat zu errichten. Und ich sehe es als meine Verantwortung als Innenminister, genauso wie die Justiz es in ihrer Verantwortung offensichtlich sieht, wenn solche Verdachtsmomente vorliegen, gemeinsam im Zusammenwirken mit Justiz und eben der Polizei gegen solche Gruppen vorzugehen.
Herr Minister, das wirft Ihnen niemand vor. Die Frage zielt darauf ab, dass Personal offenbar anders gebunden war. Das geht ja auch aus diesem Bericht hervor. Aber wenn Sie jetzt die aktuelle Lage ansprechen, machen wir einen Unterbruch. Sie werden aktuell informiert, auch Ihr Führungsstab, von wie vielen Gefährdern aktuell sprechen wir denn in Österreich, von denen eine Bedrohung ausgehen könnte, die jetzt aber hoffentlich observiert werden, beobachtet werden und damit eben nicht noch einmal so etwas Furchtbares passiert.
Also nochmals, polizeiliches Handeln und Wirken in einem freien demokratischen Rechtsstaat geht immer davon aus, bestmöglich das Risiko einer Gewalttat, einer Straftat, eines Terroranschlages zu minimieren. Auch da hat die Vorsitzende der Kommission gestern in der ZIB 2 übrigens festgestellt, völlig ausschließen kann man es nie. Das heißt deshalb unsere Bestrebungen, genau in diese Richtungen zu investieren und zu sagen, wir brauchen einen effizienten neuen Verfassungsschutz, Trennung Nachrichtendienst, staatspolizeilicher Teil. Der Informationsfluss ist sichergestellt in einem gemeinsamen Lagezentrum und darüber hinaus eben auch die Aufstellung der schnellen Reaktionskräfte in den Bundesländern, weil auch wieder der Terroranschlag in Wien gezeigt hat, dass es wichtig ist, dass es Polizeieinsatzkräfte vor Ort gibt, die rasch in der Lage sind, den Täter zu binden auf der einen Seite, im besten Falle zu bekämpfen und zumindest eine Sicherung herzustellen, bis die Antiterror-Einheit Cobra auch eingreifen kann. Aber ich will das nur im Gesamtverbund sagen, weil das wichtig ist und das nicht sozusagen so einzeln stehen gelassen werden kann.
Die konkrete Frage wiederhole ich gerne noch einmal. Experten sprechen von bis zu 400 Gefährdern. Das klingt für einen Laien wie für uns sehr viel. Von wie viel gehen Sie derzeit aus?
Derzeit gehen wir von ungefähr 150 Gefährdern aus. Das ist eine Zahl, die sich immer wieder ja natürlich verändert, von denen ein Teil eben im Gefängnis sitzt, ein Teil eben gemeinsam mit der Justiz auch entsprechend überwacht wird, entsprechend auch polizeilich behandelt wird. Aber da werden Sie Verständnis dafür haben. Details dazu kann ich Ihnen nicht nennen.
Das macht jetzt noch das BVD und jetzt kommen wir zur politischen Lehre daraus. Das wird hier reformiert und ab Dezember ist das dann die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst. Da sagt aber, wir kommen wieder zur Frau Professor Zerbes, das sieht sie nicht den Gewinn darin, solche Daten zu verhindern. Denn gibt es künftig, ganz konkrete Frage, eine Datenbank dieser Direktion mit den neuen Landesämtern für Terrorismusbekämpfung, damit das besser mit der Kommunikation funktioniert?
Also auch schon wie von mir vorher angeführt, wir nehmen ja all das, was im Bericht festgestellt wird, sehr ernst. Deswegen ist ja auch die Aufstellung ist so gestaltet, wie es jetzt ab Dezember dann in Gesetzeskraft mit über 91% Zustimmung im Parlament und wird jetzt in Folge die Organisationsstruktur aufgebaut, die ich gerade vorhin auch ausführen wollte, mit dem, dass es eben einen nachrichtendienstlichen Teil gibt und einen staatspolizeilichen. Was war im alten BVD? Im alten BVD war es so, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, jede Polizistin, jeder Polizist beides war. Nachrichtendienstler und gleichzeitig Staatspolizist. Und jetzt haben wir eine neue Situation, das heißt, der sich für den Nachrichtendienst besonders eignet, kann 100% seiner Arbeitsleistung investieren, der ist fürs nur zu Ende. Der für den Staatsschutz sich bestens geeignet fühlt, kann dort arbeiten. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, der ja auch im Kommissionsbericht immer kritisch angemerkt worden ist. Es gibt dann in Zukunft ein gemeinsames Lage- und Informationszentrum. In diesem Lage-Informationszentrum fließen die Informationen des Nachrichtendienstes zusammen und aus diesen heraus werden wieder die Ableitungen getroffen für den Staatsschutz. Man muss jetzt der neuen Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst auch mal die Chance geben, ihre Arbeit aufzunehmen. Diese alte Schutzmauer der Republik, der BVD, hat schwere Risse bekommen, ist brüchig. Und wir bauen gerade eine neue Mauer auf, mit vielen Erkenntnissen, auch aus diesem Zerbes-Bericht. Ich muss aber dazu auch noch sagen, wenn Sie sich das Koalitionsabkommen anschauen, der türkis-grünen Regierung, weil es nur wichtig ist im Zusammenhang. Wir haben uns auch mit den Grünen schon in der Regierungsverhandlung darauf verständigt, dass der Verfassungsschutz neu aufgebaut werden muss. Und das ist eben auch, trotz der Misstrauensanträge gegen mich im Parlament, trotz der unzähligen Rücktrittsaufforderungen, jetzt im Parlament gelungen mit 91% Zustimmung. Ich weiß, es ist deshalb nur so wichtig, wenn man sieht, dass der neue Verfassungsschutz auch wirklich eine Chance hat, da noch eine Performance zu entwickeln.
Jetzt haben Sie uns Ihre Reform, für die hat es eine parlamentarische Mehrheit gegeben.
Eine große.
Umfassend erklärt, aber die Frage war ja, ob es die Datenbank zu den neuen Landesämtern gibt, die es nach wie vor dann geben wird.
Ja, aber Die Details in der also ich bin nicht der Direktor des neuen Verfassungsschutzes.
Aber die Frage der Frau Professor ist, aber entscheidend ist, das geben oder
dass
nicht?
Dieses Problem erkannt worden ist. Jetzt schon im alten BVD gibt es Vernetzungstreffen zwischen den verschiedenen Ebenen, damit der Informationsaustausch besser funktioniert. Und ja, es wird eine neue Datenbank geben, aber in der neuen Struktur, okay, die dann genau dieses Defizit auch lösen soll, dass Informationsverluste stattfinden.
Das wollten wir und Frau Professor Zerbis wissen. Sie sagen ja eine Datenbank. Jetzt haben wir viel über diese Krise, diesen furchtbaren Terroranschlag gesprochen, aber über eine Krise, die jüngste Regierungskrise, da kommen wir nicht vorbei und somit auch Ihre Partei, die ÖVP. Herr Minister, es gibt immer wieder den Verdacht, dass Razzien aus Ihrem Ministerium, wo die SOKO beheimatet ist, möglicherweise verraten worden sind, vorzeitig und Beschuldigte informiert. Daher die Frage, wenn Sie schon einmal bei uns sind, können Sie das ausschließen? Ist das möglich?
Also ich muss eines sagen, was mich am meisten an der Frage erstaunt, ist, dass dieser Verdacht einmal immer gleich gegen die Polizei geäußert wird.
Wer soll denn sonst eine Razzia
verraten? Naja, Sie haben ja gesehen, dass anscheinend diese Thematik Hausdurchsuchungen mehrfach in den Medien kolportiert worden ist. Schon überraschend, Wochen davor, Sie können das nachlesen, ich glaube im Kurier hat es begonnen und dann gibt es weitere Zeitungen, die das publiziert haben. Und ich verwahre mich auch dagegen, dass unsere Beamtinnen und Beamten, die mit hohem Risiko, vollen Einsatz gegen organisierte Kriminalität, kriminelle Strukturen vorgehen, von vornherein unter einen Generalverdacht gestellt werden. Denn genauso wie die Justizministerin für ihre Staatsanwältinnen und Staatsanwälte eintritt, trete ich als Innenminister für meine Polizistinnen und Polizisten ein. Denn es ist auch für die notwendig und wichtig, unbefangen, frei von Druck ermitteln zu können.
Schließen
und
Sie
diese
also
Schieflage,
aus.
Lassen Sie mich das zu Ende führen, weil das wirklich wichtig ist. Diese Schieflage in Österreich ist falsch. Es muss auf Augenhöhe zusammengearbeitet werden. Das funktioniert auch zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft. Was ich nicht akzeptiere, ist, dass Polizistinnen und Polizisten permanent unter Generalverdacht gestellt werden, weil die Ermittlungsarbeit in all diesen Fällen wird von Polizistinnen und Polizisten durchgeführt.
Jetzt haben Sie sich körperschützend vor Ihre Beamtinnen und Beamten gestellt, an deren Weisungsspitze Sie ja stehen. Und die Frage ist schon berechtigt. Ist das für Sie vereinbar, auch künftig, wenn gegen Ihre Parteifreunde, allen voran ÖVP-Chef Kurz, ermittelt wird, denn das war immer das Argument gegen Innenminister Kickl nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos, dass er deswegen nicht mehr Innenminister sein kann.
Wieder eine andere Situation, auch nicht vergleichbar.
Was ist anders?
Innenminister Kickl war damals, für den, also all die Inhalte, die im SOKO-DEB stattgefunden haben, war in seiner Zeit als Generalsekretär. Daher kam dieses Thema einen parteifreien.
Sie waren auch Generalsekretär.
Nicht in dieser Zeit, die jetzt gerade immer wieder diskutiert wird. Und darüber hinaus gibt es etwas, was auch klarzustellen ist. Wir haben im Innenministerium Vorsorge getroffen, dass es eine Institution gibt bei uns, die besonders verdachtsfrei ist von politischer Einflussnahme. Und das ist das Bundesamt für Korruptionsprävention und Bekämpfung, das sogenannte BAK. Das ist deshalb wichtig, weil das Bundesamt für Korruptionsprävention und Bekämpfung eingesetzt war für die Hausdurchsuchungen in dieser ganzen Angelegenheit, von der Sie jetzt sprechen. Warum ist das wichtig zu sagen, damit die Zuschauer auch wissen? Das BAK darf keine Informationen weder dem Kabinett noch sonst wem im Innenministerium geben, außer es gibt dafür einen schriftlichen Auftrag, ist nachvollziehbar und ist rechtmäßig.
Und jetzt fasse
diese
ich
schriftlichen
zusammen.
Aufträge werden Sie nicht finden, weil es das nicht gegeben hat. Darum ist
genau.
Es nur wichtig, das aufklären
und von Ihnen gibt es keine schriftliche Weisung.
Selbstverständlich nicht.
Dann sage ich, Herr Innenminister, danke für das Interview.
Danke sehr.